Die Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Ja, was fehlt denn jetzt?
Ja, keine Ahnung. Erzähl.
Es fängt mit A an und hört mit Heu auf.
Ah, das ist doch cool, weil so heißt ja auch die Insel.
Ja, Heu also heißt sie. Ahoi, genau. Tatsächlich, wir sind auf Heu. Es gab nämlich den Wunsch auch tatsächlich in den Kommentaren von Leuten, die unseren Podcast verfolgen, doch so ein bisschen genauer zu beschreiben, wo wir immer sind. Dem wollen wir hiermit nachkommen. Das ist ja auch gut, wenn man so ein Feedback von außen bekommt. Wir sind jetzt auf den Orkneys gelandet. Heute ist nochmal welcher Tag?
Um Gottes Willen.
Also es ist auf jeden Fall Mittwoch.
Der 24. oder?
Weiß ich nicht genau, könnte sein, könnte der 24. sein. Also auf jeden Fall Mittwoch, vermutlich der 24. sind wir auf den Orkneys schon länger jetzt, ein paar Tage tatsächlich. Ne? Was haben wir denn eigentlich die ganze Zeit gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind, wann sind wir denn angekommen? Am Sonntag? Nee, am Samstag. Ne? Warte mal, boah, Alter. Na jedenfalls haben wir wunderbare Dinge gemacht. Wir haben erstmal schön geankert in einer Bucht, die interessanterweise den Namen trägt Bay of Ireland, weil da tatsächlich ein kleines Dorf ist, was den Namen Irlands trägt. Mhm. Warum, haben wir noch nicht rausgefunden, ne?
Nee, keine Ahnung.
Auf der Insel, auf der Hauptinsel, die verwirrenderweise Mainland heißt, was ja auf Englisch Festland bedeutet. Aber wie dem auch sei, das ist direkt ein bisschen weiter östlich von Stromness, einem ja, sehr schönen Ort mit einem kleinen Hafen, wo wir dann auch noch gewesen sind.
Hm. Da sind wir aber erstmal dran vorbeigefahren, weil wir erstmal so das Bedürfnis hatten, ein bisschen weiter zu ankern. Wir waren da so ein bisschen so inzwischen im Fieber, kann man sagen. Davor haben wir halt dieses Cape Wrath umrundet, sozusagen den nordwestlichsten Punkt Schottlands. Das war relativ unspektakulär, weil da war einfach wenig los, wenig Wind, wenig Welle und dadurch hatten wir da eine ziemlich gute Passage, weil das Problem ist so ein bisschen von Cape Wrath bis zu den Orkneys, da ist dann auch erstmal auf 60, 70 Seemeilen gar nichts mehr. Da muss man dann also Zähne zusammenbeißen und durch, auch in schwierigen Bedingungen hatten wir jetzt nicht, war ganz cool. Und so sind wir hier einfach in den Orkneys reingelaufen und das war dann eben ganz smooth auch. Hatten dann auch so ein bisschen geguckt, ja, wie ist denn das mit den Tiden und so, weil in den Orkneys ist es tatsächlich so, es gibt sehr starke Tidenströme tatsächlich, weil die Orkneys quasi im Weg liegen der Flut, wenn sie um die Nordspitze Englands da so rumfluten möchte. Und das hat dann eben zur Folge, dass dieser Pentland Firth, also die Enge zwischen den Orkneys und dem Festland Englands, ein Ort ist, an dem man in schlechten Zeiten nicht sein möchte, wirklich nicht sein möchte. Wir haben viele Unterlagen darüber gelesen, uns schlau gemacht. Wir hatten großen Respekt davor, auch tatsächlich zu Recht. Wir haben es uns schon mal vom Land aus angeguckt. Es ist wirklich beeindruckend, was da alles passiert. Und dasselbe gilt auch für die ganzen Wasserstraßen quasi zwischen den einzelnen Orkney-Inseln. Also es sind, glaube ich, 70 oder so, von denen 24 bewohnt sind. Nagelt mich nicht auf die einzelnen Zahlen fest. Aber ich glaube, so ungefähr so verhält es sich. Und da muss man auch da immer ständig timen, wann man da irgendwo reinfährt und wann man da rausfährt. Da sind dann eben bei, gerade bei Springzeit, große Races, so werden die von den Engländern sozusagen diese Stromschnellen genannt, die dann entstehen, die wir ja an anderer Stelle auch schon erwähnt und kennengelernt haben. Und da muss man dann eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also einmal mehr Tidensklaven Kapitel 34 könnte man das Ganze nennen. Und dann sind wir hier auf den Orkneys. Dann haben wir einen ziemlich smarten Move gemacht, ne, den man uns gar nicht zutraut. Wir haben uns nämlich ein Auto gemietet.
Ja, das haben wir uns tatsächlich mal gegönnt. Mein Sohn, der Frederik, war ja auch noch da. Der ist 24 und kann auch Auto fahren, aber er wollte auf der linken Seite nicht fahren. Also sind wir gefahren. Zwei Tage haben wir uns einen Wagen gemietet von Stromness aus und sind dann erstmal auf dem Mainland rumgefahren. Das war richtig beeindruckend, weil ich wusste gar nicht, dass die Inseln hier so eine Geschichte haben. Also da gibt es schon ganz viel zu sehen aus der neolithischen Zeit, aus der Steinzeit. zum Beispiel, ne, da gibt es auch diesen Steinkreis. Das war total beeindruckend in Mokda oder so ähnlich.
Ness of Brodgar.
Brodgar, genau. Und das war, also wenn man da so steht und man sieht diese Steine, die da schon seit 5000 Jahren stehen, bei der Witterung und das immer noch ein beeindruckender Ort ist, also das war schon ganz besonders.
Also wenn sich jemand für Steinzeit interessiert, der muss eigentlich hier hin. Also weil hier gibt es so viele alte Siedlungen, Skara Brae ist eine andere, die ist auch wirklich weltberühmt. Das ist schon wirklich faszinierend, dann zu sehen, wo die überall rumstehen. Und man kriegt ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wie die so damals so gelebt haben. Interessanterweise werden viele Bauelemente von damals, so wie die Mauern gebaut wurden mit dem Naturstein, das wird heute noch genauso gemacht. Also da hat sich die letzten 5000 Jahre tatsächlich nichts verändert. Und es wird eben auch viel geforscht hier, weil nirgendwo sonst auf diesem Planeten offensichtlich es so einfach ist, sozusagen auch diese gesellschaftlichen Aspekte der Steinzeitmenschen besser zu verstehen. Und das war dann ja auch ganz interessant, als wir da am Ness of Brodgar waren, wo eben auch so ein Steinkreis steht. Also für mich hat jetzt Stonehenge irgendwie so ein bisschen so seinen Zauber zumindest verloren, weil hier stehen mehrere solche Steinkreise rum, vielleicht nicht ganz in derselben Größendimension, aber ähnlich beeindruckend, in ähnlich beeindruckender Landschaft. Und da haben wir dann tatsächlich, und das fand ich dann auch super spannend, da gibt es eine Stelle, da wurden so Ausgrabungen gemacht. Fand ich total spannend, da zuzugucken, wie da so in der Erde rumgebuddelt wird. Und da sind dann tatsächlich dann auch Archäologen tatsächlich da am Start, die ihre Arbeit da nachgehen. Unter anderem Mike Copper. Und der ist Archäologe, arbeitet da und den habe ich dann so ein paar Fragen gestellt, wie denn seine Arbeit so aussieht und was er dabei rausbekommt und so. Und das war ein total freundlicher, netter Mensch. What's so special about the Ness of Brodgar?
Well, there's nowhere else like it. We've got a lot of exciting Neolithic sites in Britain and Ireland, but nothing compares to the architecture that we've got here. These huge sort of Beowulf-style stone-built halls, really. Yeah. And it's very significant for understanding the nature of the Neolithic in Britain and Ireland and the social processes and developments at the time that the Ness was in use. Mm-hmm. Understanding the Ness is a very significant part of understanding the Neolithic, really.
Uh-huh. And the people who are living here, they seem to be quite, religious. There are a lot of sites that seem to go in this point in this direction.
I think it's interesting that in the modern world we divide up religion and kind of everyday life and so on. I don't think in the Neolithic that they would have done that. All these ideas would have been blended together. And so if you're going to build a house, if you're going to construct a pot, mm-hmm. there's a practical element to it, there's a ritualized element to it, and they were certainly aware of natural phenomena. We find that tombs here are aligned on celestial phenomena like sunrises, sunsets, mm-hmm. and so on. Orientations of buildings seem to have been significant. So these ideas all blended together, really, in the Neolithic mind, for want of a better term.
Mm. So what was the most astonishing thing you learned here on the Orkneys?
I suppose, really, I'm interested in society. So it's the whole site together. You can pick out individual finds. There's some beautiful artwork, for example, some lovely incised stones. We've got lovely stonework, axes from northern England, from Ireland. We've got obsidian-like pitch stone from the Isle of Arran. So some beautiful finds, the spectacular structures. But ultimately, it's about the society and what it tells us about the society at the time. So it's an unfolding story, mm-hmm. Like uncovering a mystery. And it's the process, it's that process of learning that really appeals to me, I think.
Yeah, and as an archaeologist, do you start to feel like a person who lived 5,000 years ago?
Hard to tell, really, sometimes, yeah. We have very different ideas about what life was like 5,000 years ago. My idea of what it was like to live in the Neolithic, I think it would have been a very tough time to have lived. You got toothache in the Neolithic, you'd have been in trouble. You know, if you broke your leg in the Neolithic, you were in trouble. So life was a serious challenge. And sometimes we get little insights into what it was like to be a Neolithic person. Strange things like a human arm bone amongst a spread of cattle bone and things like this. And the Neolithic mindset at that time seems very foreign to us and very different. But at other times we find something very simple. For example, we were excavating a structure a while ago which had clearly been robbed out in antiquity. People were taking stone to reuse elsewhere. They piled some of the stone up and the heap of stone had fallen over. And there it was, exactly as it had lain. So sometimes you see a process that took 100 years, 200 years to happen. And other times you just imagine these people going, oh, good grief, you know, it's fallen over. And you're gonna, and then they're just like us. Then they really seem just like us.
Okay. Mm. You should see the eyes of this guy who are really burning for the whole idea. Thanks a lot for your time.
No worries. Okay. Well, I'll just tell you one more thing before you go as well, which is interesting. My specialism is pottery.
Yeah.
And I like to do a little bit of experimental archaeology from time to time. And yesterday, you'll be able to see, I'm afraid the people listening to this won't, but about 50 metres from us, there's a big pile of tyres, which is enclosing a small area where we fired a replica of one of the pots that we find on the site.
Yeah.
And we've used peat as a fuel before. Yesterday, we used dried sheep dung. and it worked perfectly.
Perfectly.
Absolutely perfectly. Perfectly, so then we had not only the sights and sounds of the Neolithic, but the smells as well.
Thanks a lot.
Okay, no worries, mate.
Also da hat man schon gehört, super sympathischer Typ, sehr angenehm, konnte unglaublich gut erzählen, brannte für seine Sache und hat eben auch sehr, sehr fundiertes Wissen gehabt. Und das Lustige war, ihr habt den jetzt ja nicht gesehen, aber wenn ihr den sehen würdet, würdet ihr wahrscheinlich einen großen Bogen um ihn rum machen, weil er war ein Typ, der so ein Piratentuch aufhatte, also einen geflochtenen Zopf, also wirklich so fast wie so ein Wikinger aus dem Bilderbuch. Und dann aber eben so ein intellektuell versierter Mensch, der so tolle Einsichten dann auch so prägnant auf den Punkt bringen konnte. Das war ziemlich gut, ne?
Ja, und was ich auch total beeindruckend fand, war so da an so einem Ort zu stehen, wo irgendwie vor ein, zwei Jahrzehnten die Archäologie quasi auf so viele neue Dinge gestoßen ist, dass man tatsächlich die Erkenntnisse, die man bisher zu der Zeit in dieser Gegend hatte, tatsächlich revidieren musste und verändert hat. Das ist, fand ich schon enorm.
Ich fand das auch ganz interessant, was er erzählt hat in dem O-Ton, dass eben die Steinzeitmenschen diese ganze Trennung von Religion und sonstiger Lebenswirklichkeit und Realität, die haben das gar nicht so gemacht. Das war für die alles eins. Ne? Wenn ein Haus gebaut wurde, hat er erzählt, dann wurden die mystischen Aspekte gleich mit berücksichtigt. Das fand ich ziemlich gut. Dann fand ich eben auch total beeindruckend an den Orkneys. Ich kenne das schon so ein bisschen, oder wir haben das auch gemeinsam erlebt in Schottland, in Irland, dass das Wetter irgendwie dreimal am Tag sich verändert. Hier schafft auf den Orkneys schafft es das Wetter alle vier Jahreszeiten im Grunde genommen so im Rhythmus von einer Stunde mal zu präsentieren.
Ja, und das Interessante dabei ist eben auch, dass es dann, auch wenn es dann grau ist und regnerisch, es gibt tatsächlich unfassbar viele Schattierungen des Grau. Das war mir irgendwie auch nicht so klar. Das war hier echt nochmal ein neuer Aspekt. So.
50 Shades of Grey.
Genau.
Ja. Und was ich auch spannend fand, ist diese unfassbare Natur, also es gibt ganz viel Rinderzucht, wenig Ackerbau, viel Rinderzucht, also viele Schafe, Ziegen, glaube ich auch, und viele, sehr, sehr viele Kühe, die ich gar nicht mehr als Tiere wahrnehme, sondern nur noch als Schnitzel sehe oder als Steaks, seitdem ich in Irland so unfassbar gutes Fleisch gegessen habe. Also wirklich, das ist eine absolute Empfehlung jetzt an Nicht-Vegetarier. Egal, ob man in Irland, in Schottland unterwegs ist, unbedingt, wenn man dann mal Lust verspürt, ein gutes Stück Fleisch essen. Das geht fast nirgendwo so gut wie hier. Und wenn man dann die lieblichen Kühe auf den Weiden da sieht, wie sie dieses grüne Gras fressen, dann versteht man eben auch, warum die so gut schmecken. Du siehst es anders, oder?
Nee, ich sehe das überhaupt nicht anders, weil ich bin ja eigentlich Vegetarier, aber ich mache da nicht so ein Korsett draus. Und an dem Abend, wo Klaus und Micha also da so sich so was Herrliches bestellt haben, habe ich tatsächlich mal probiert und ich fand auch, das zerging auf der Zunge. Also das,
ja, ein Traum. Ja. Absoluter Traum. Ja, und dann sind wir mit dem Auto, mit dem Mietwagen, den wir natürlich nicht so behandelt haben, wie es die Amerikaner gerne machen. Don't be gentle, it's a rental. Wir sind ganz vorsichtig gefahren. Wir haben uns im Linksverkehr sehr defensiv verhalten. Und wir haben auch nicht den linken Vorderreifen demoliert. Und wir sind dann wirklich 2 Tage lang, kann man sagen, extrem viel Auto gefahren. Aber das hat sich dann auch gelohnt, weil die Orkneys auch tatsächlich ein historisch extrem interessanter Ort sind. Und ich nenne jetzt mal einen Namen. Und bei mir war es so, als ich den auf der Landkarte gesehen habe, hat es irgendwie so halb Dingdong gemacht. Aber ich wusste nicht mehr genau wie. Scapa Flow. Den Namen hat jeder schon mal irgendwann im Geschichtsunterricht gehört. Und wenn man dann die Geschichte dahinter mitbekommt, dann versteht man auch die ganze Tragweite. Wir haben hier in der ersten Bucht, in der wir geankert haben, waren wir quasi eine Bucht neben Scapa Flow. Dieses Mainland und die drumherum liegenden Inseln, die bilden quasi so eine Art riesige Lagune von 10 mal 15 Seemeilen. Und in diesem Seeraum da, in diesem geschützten Raum, der mehrere Zufahrten hatte, da haben schon im Ersten und im Zweiten Weltkrieg die Engländer ihre Kriegsflotte gerne stationiert. Das hatte den Vorteil, es waren riesige Areale, wo man viele Schiffe unterbringen konnte und man war aber eben auch weit vom potenziellen Feind, im Ersten Weltkrieg dann eben und auch im Zweiten die Deutschen, relativ weit weg. Und hat die dann hier stationiert. Blöderweise kamen dann doch ab und zu mal deutsche U-Boote und haben hier ein bisschen für Unfrieden gesorgt, nennen wir es mal so, sind dann aber teilweise auch versenkt worden. Also das ist das eine. Und dann gibt's aber eben dann den Aspekt, womit es dann Scapa Flow endgültig in die Geschichtsbücher geschafft hat. Und das war dann nämlich im Frühsommer 1919. Was ist denn da nochmal passiert?
Naja, ich wusste das auch nicht so im Detail. Die deutsche Flotte war ja quasi während der Versailler Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg lahmgelegt worden und die haben tatsächlich die Reste der deutschen Kriegsflotte, 49 Schiffe oder sowas waren das noch, tatsächlich alle nach Scapa Flow geholt und da festgesetzt. Mhm. Und dann hat es tatsächlich so einen Jubiläumstag gegeben. Wie war denn das nochmal? Das hab ich jetzt nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
Ja, es gab so ein Jubiläum. Es gab eine Schlacht vom Skagerrak. Die Engländer nennen es irgendwie die Schlacht von Jütland, glaube ich. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das aus deutscher Sicht ein Erfolg, ja, also wo man so dachte, ah ja, hier unsere Seekriegsmarine, die Jungs, die haben es aber so richtig drauf. Und dann eben, als die hier interniert lagen mit ihren Schiffen, haben sie dann am 19. Mai 1919, haben sie dann verbotenerweise auf allen Schiffen, die hier in Scapa Flow lagen, dann die deutsche Kriegsflagge gehisst. Also da merkt man schon mal, wie behämmert die damals noch waren. Also relativ strange. Und die Briten haben dann offensichtlich auch so ein bisschen sich gedacht, da gucken wir jetzt mal drüber weg. Diese Haltung, die sie da grundsätzlich an den Tag gelegt haben, die hat sich dann aber später tatsächlich so ein bisschen gerecht. Und zwar, ich glaube, es war dann irgendwann im Juni oder so, kriege ich das Datum nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall war es so, in der zuständige Kommandant der Schiffe hier, die waren dann noch 2500 Seeleute inklusive Offiziere, die hier waren. Und der zuständige deutsche Kommandant, ein Herr Reuter, der ist davon ausgegangen, dass die Friedensverhandlungen, Versailler Vertrag und so, dass das nicht klappen würde, dass man diese demütigenden Bedingungen, also aus deutscher Sicht, dass man die nicht annehmen würde und dass dann quasi sozusagen, mit dem Ablehnen dieses Friedensabkommens sofort wieder Kriegszustand wäre. Und er wollte halt unbedingt verhindern, dass dann so die tollen deutschen Schiffe in britische Hand gelangen und dann den Briten sozusagen gleich wieder einen Vorteil verschaffen. Und die simple Lösung war, die man dann im Zweiten Weltkrieg an anderer Stelle ja auch immer wieder gerne angewandt hat, verbrannte Erde, in dem Fall versenkte Schiffe. Man hat dann tatsächlich versucht, tatsächlich alle Schiffe hier zu versenken. Und das zu großen Teilen hat das dann auch geklappt, ne?
Ja, und wenn man dann hier steht und dann sieht man so Wrackteile da so rumliegen, das ist schon ja eigentlich sehr, ein sehr trauriges und erschreckendes Bild, ne? Wie man so als Europäer aus heutiger Sicht so drauf sein kann, das irgendwie sehr, 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 man steht da und ist irgendwie merkwürdig berührt.
Ja, ich fand das auch alles sehr, sehr schräg. Und dann haben die Engländer eben hier auch noch zwischen den einzelnen Inseln dann so Aufschüttungen gemacht, zwischen den kleineren Durchfahrten, weil man eben dann verhindern wollte, dass weitere deutsche U-Boote dann hier reinfahren. Also das war dann so schon alles zwischen den beiden Kriegen und die nannten sich dann Churchill Barriers. Die haben den Vorteil, dass man jetzt mehrere Inseln mit dem Auto befahren konnte. Das haben wir dann auch gemacht. Da hatte man dann provisorisch eben, wie du schon gesagt hast, Schiffe dann auch versenkt und so, um sozusagen U-Boote daran zu hindern, hier ungehindert reinzukommen und so. Scupper Flow.
Ja, weil es gab nämlich im Herbst 1939, dann am Anfang des Zweiten Weltkriegs, so einen ziemlich schrecklichen Fall. Die Nazis wussten, dass halt hier oben die Kriegsmarine liegt. Es war aber nur ein großes Schiff der Briten dort. Und dann ist ein deutsches U-Boot da rein und hat tatsächlich irgendwie so ein, mit 1200 Menschen voll besetztes Kriegsschiff mit irgendwie gezielten Torpedoschüssen tatsächlich abgeschossen. Und da sind irgendwie von den 1200 Menschen sind 800, irgendwie über 800 Menschen eben direkt ertrunken. Und das ist hier auf den Orkney-Inseln ein ziemliches, wie soll man das nennen? Also es ist ein Ort des Gedenkens. Da ist extra da, wo dieses Schiff liegt, die heißt Royal Oak, also die königliche Eiche. Dieses riesige Schiff liegt da immer noch. Und das ist quasi direkt, als das versunken war, ist das dann zu einem Kriegsgrab erklärt worden an offizieller Stelle. Und da ist eine grüne Tonne, die ja auch heute noch blinkt und die für alle Menschen hier in der Gegend eben ja wie so ein riesiger Grabstein irgendwie als Symbol zu sehen ist. Und ja, das ist irgendwie so ein Schwachsinn, der da passiert ist.
Ja, da haben wir dann auch sehr ausgiebig drüber geredet, über dieses Thema Krieg und Frieden auch. Und die Orkneys haben natürlich auch mit modernen Phänomenen zu kämpfen. Die Vergangenheit ist für die, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen auch schon ein touristischer Magnet, weil natürlich diese neolithischen Städten, die sind über jeden Zweifel erhaben. Viele Leute gucken sich auch diesen ganzen Scupper Flow Komplex gerne an. Der wird ja auch überall präsentiert. Und dann waren wir tatsächlich, hatten wir Glück, wir waren in Stromness dann auch drei Tage sogar im Hafen. Und dann sind wir da so ein bisschen auch mal durch dieses kleine Dorf gelaufen. Stromness hat 2000 Einwohner, also da kriegt man schon so ein bisschen mit, wie klein das eigentlich ist. Das ist aber sehr vital, weil da eben gibt es diesen Fährterminal, wo natürlich die Verbindung mit dem Festland drüber läuft. Und da sind wir durch dieses Dorf gelaufen und da war an dem Tag dann eben so eine Art kleines Fest. Da kam uns dann auch so ein älterer Herr entgegen, meinte, ja, wenn ihr jetzt da noch so ein bisschen weiterlauft, da kann man dann umsonst segeln gehen. Jetzt waren wir jetzt nicht so super enthusiastisch, weil Segeln haben wir jetzt wirklich irgendwie reichlich gemacht, aber dachten uns dann gleich, ach, das ist ja interessant. Und das war dann mal wieder so ein absoluter Glückstreffer. Ne? Man kommt da an und da ist so ein kleines Bootshaus und dieses Bootshaus ist so ganz schön gebaut aus Stein. Da werden dann Hamburger gegrillt. Da kann man dann konnte man dann Hamburger essen. Und dann wurde eben angeboten, mit so kleinen Segelbooten, die total so gaffelgetakelt, extrem schnittig aussahen. Da gibt es dann auch ein Bild auf radiolabor.com dazu. Das könnt ihr euch dann angucken. Und das sind diese Boote, das fand ich dann ganz interessant, weil wir haben die dann so ein bisschen beobachtet. Wir waren so im total tiefen Relax-Modus und haben nur geguckt, wie die Boote da immer rein und rauszogen. Die lagen da so ein bisschen immer auf Rede. Und dann gab es jemand, der die Leute dann, die da Interesse hatten, da mal mitzufahren und so eine kleine Hafenrundfahrt mit diesen Booten zu machen. Die wurden dann mit Ruderbooten da immer hin und zurück gefahren. Und da konnte man so ein bisschen beobachten, wie diese Boote so funktionieren und was sie für Segeleigenschaften hatten. Und dann habe ich da gleich dann irgendwann mal in meiner unnachahmlich aufdringlichen Art die Gelegenheit ergriffen, mich auf eins der Boote geschmuggelt und dann mit Maurice Davison gesprochen. Ganz interessanter älterer Herr, der auf den Orkneys aufgewachsen ist, dann ganz lange in Asien gelebt hat und dann vor 10 Jahren zurückgekommen ist und seitdem wieder auf den Inseln hier lebt und der eben diese Boote auch da vor dem Vergessen bewahren möchte, indem er eben junge Menschen, die dann da so durch die Gegend gefahren werden und auch ältere, jeden, der Interesse hat, so ein bisschen da so mit ins Boot nimmt und die dann da so rumfährt, damit die so verstehen, dass das eben auch so ein kulturelles Erbe ist. Und das war sehr spannend, was er da erzählt hat.
Today is a special day in Stromness. What is it?
It's the Orkney Yole Association. It's like a group of enthusiastic people to sail yoles. We're taking trips around the harbour in Stromness and having a barbecue on the pier just to entertain folk and the dogs, of course. And get kids and people used to sailing in these old boats, because they're lovely boats to sail in, and it's just nice to see the old boats.
Yeah, but tell me more about the old boats. How are they called?
They're called Yoles. They're originally from Norway.
Yeah.
Maybe about 800 AD they came over here. They raped and pillaged our women and killed all the men. Kept the women, of course.
Yeah.
And
they were clever.
Then these are sort of wider. We made them wider because we wanted to sail, not row as the Norwegians did. And these were the boats that, well, before the ferries, these boats would transport everything. They would cattle, sheep, feed, hens, people, messages, booze, grain.
And how
like the workhorses for the island. And after the ferries came in a big way in the 60s, roll on roll off ferries, then everybody let their yoles just rot, lie about the place because they had no use for them, so we've kind of resurrected them. They were down to one yole sailing, and now there's about 12, 10 or 12.
And how would you describe the character of the boat?
It's a two-ended, double-ended boat, pointy ends, and it's open. That means there's no top on it, so the water can come in, and the folk, it's very easy to fill it up. And it's clinker-built, which means the wood, the length, the boards of wood are lapped on each other and clenched together with copper pins. And it's a very Nordic, a very Scandinavian and Phoenician way of... The boats come from Phoenicia. This is what we think now.
Ah, okay.
And originally, maybe after the Persians invaded Phoenician. And just like the Syrians have been coming over in hundreds of thousands, they did that also 1800 years ago. And got to Latvia and Estonia, and then the Vikings found them and they came over here.
And is it easy to tack with these boats?
No, they're not deep. They've got a keel on them, but they're not really deep. And they're very sea-kindly boats because they're double-ended. And they're buoyant because of the tides we have here. You know, and you had to fit lots of people or cargo in them. But basically, the boats are designed to go across the tides.
Thanks a lot for all this nice information.
No problem. Thank you.
Ja, das war total spannend, weil man hat dann diesen Rumpf, wenn man muss sich die vorstellen, im Grunde genommen wie so eine gestauchte Version von so einem Wikingerboot, allerdings ohne vorne und hinten diese Schnörkel, aber so von der Form her, so hochgezogenen Rumpf vorne und hinten, dafür aber ein bisschen breiter, hat er ja erzählt, damit man sehr viele Waren damit transportieren kann. Und die sind eben so geklinkert gebaut, geklinkerte Bebauung mit so einem ganz speziellen Holzdübeln auch, und das ist tatsächlich so eine Technik, er hatte das ja schon angedeutet, dass das über die Wikinger sozusagen diese Bootsbautechnik da gelaufen ist. Und ich habe mal tatsächlich im Martin-Gropius-Bau in Berlin, da wurde mal so ein Wikingerboot ausgestellt. So ein Riese, die sind ja unfassbar groß teilweise gewesen, sind ja damit auch mit dem über den Atlantik gebrettert. Und da wurde das eben auch genau erklärt mit dieser Klinkerbauweise, dass eben diese Boote so gebaut wurden, dass die in sich aber, die waren dicht. Aber die waren trotzdem total beweglich. Also der Rumpf in sich war elastisch, ne? Und das konnte man bei den Booten dann tatsächlich auch so ein bisschen nachvollziehen, wie das da so gebaut worden ist. Das fand ich dann eben auch ganz spannend. Ja, so viel dann jetzt zu Stromness. Dann haben wir natürlich, als wir das Auto hatten, die Gelegenheit auch genutzt, sozusagen die Hauptstadt der Orkneys uns anzugucken. Das ist Kirkwall. Und was hat dir da am besten gefallen?
Na, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es gab sozusagen so eine Art mittelalterlichen Stadtkern mit einer Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert, St. Magnus Cathedral. Das war so ein wunderschöner romanischer Kirchenbau, das hätte ich niemals erwartet. Ja. Aus so einem rötlichen Sandstein, also richtig ein erhabenes Bauwerk. Nebendran so ein Palast des Bischofs, der leider verfallen ist, aber das war auch noch sehr, also man konnte da schon noch sehr gut sehen, wie da gelebt und worden ist. Und nebendran noch ein Palast und eben ja so diese mittelalterliche Gassenstruktur, das war ja alles noch da, und das fand ich echt, hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt. Das hätte ich eher jetzt irgendwo in Frankreich erwartet. Und das war auch echt eine Reise wert. Auch da interessant ist, dass wir haben ja vorhin erzählt von diesem Schiff, der Royal Oak, die da gesunken war, wo so viele Menschen bei umgekommen sind. Und da haben sie dann tatsächlich, Taucher haben dann die Schiffsglocke geborgen. Und die hängt jetzt da in der Kathedrale. Und für die Menschen hier auf Orkney ist diese Kathedrale wohl auch ein ganz besonderer Ort, der auch regelmäßig besucht wird. Und das fand ich irgendwie auch spannend zu sehen.
Also da merkt man einfach auch, wie zentral sozusagen das Wasser als Lebensraum für die Menschen hier auf der Insel ist. Das hat man an der Stelle dann auch gespürt. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich bei der Episode auch mitbekommen, also segeltechnisch haben wir jetzt die letzten 5 Tage eigentlich fast nichts geleistet, oder? Also wir sind so ein bisschen rumgefahren, haben im Hafen gelegen, haben geankert. Jetzt gerade ankern wir wieder vor Hoy, hatten wir eingangs ja gesagt. Und vermutlich jetzt zum Wochenende hin werden wir dann auch mit unserem eigenen Boot wieder so ein bisschen aktiver werden. Immerhin, es schwimmt noch, es funktioniert alles noch. Wir haben das Gefühl inzwischen, es wird uns auch zuverlässig nach Hause tragen, oder?
Ja, davon bin ich auch ganz fest überzeugt.
Ja. Ich würde mal sagen, das klingt schon mal super. Das geht alles in die richtige Richtung. Und wer jetzt noch weitergehende Informationen haben will, der kann gerne auf radiolabor.com. Da gibt es immer wieder mal so kleine Artikel, die ich noch zusätzlich darauf stelle, weil die dann im Podcast nicht untergebracht werden können. Und vermutlich wird es so sein, der nächste Podcast, da werden wir auf jeden Fall nicht mehr mit Pfund bezahlen, vermutlich, oder?
Ja, was ist da eigentlich das Zahlungsmittel in Norwegen?
Ich weiß gar nicht, Euro ich glaub, oder sowas?
Ja, ich glaube Kronen. Kronen. Dann können wir uns mit Kronen rumschlagen. Müssen wir jetzt noch gucken, dass wir hier in einem Supermarkt oder wo auch immer unsere Restbargeldbestände dann noch loswerden. Und vermutlich dann so Richtung Montag, Dienstag werden wir dann rüber machen, wie der Fachmann sagt. Und dann melden wir uns hoffentlich wieder aus Norwegen. Bis dahin, ahoi.
Ahoi.
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.